ARD.
Am Mikrofon ist Oliver Neuroth. Heute kommt das Interview der Woche nicht aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin, wie üblich. Wir sind auf der Münchner Sicherheitskonferenz, an dem Ort, wo sich gerade 200 Regierungsvertreter aus 120 Staaten treffen. Die Konferenz gilt als das weltweit wichtigste informelle Forum für Sicherheits- und Außenpolitik. Peter Neumann ist auch hier, Politikwissenschaftler und Professor für Sicherheitsstudien am King's College in London. Hallo, Herr Neumann.
Hallo, guten Tag, Herr Neuroth.
Herr Neumann, niemand kommt im Moment am Begriff der neuen Weltordnung vorbei. Kräfte verschieben sich. Die USA ist eine treibende Kraft in dem Ganzen. Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat davon gesprochen, dass das Gebäude der internationalen Ordnung mit der Abrissbirne bearbeitet werde. Wie fragil sehen Sie die Lage?
Ja, sehr fragil, da verändert sich unglaublich viel und das ist historisch auch kein ganz neues Phänomen. Wir sehen, dass ungefähr alle 100, 150 Jahre sich Weltordnungen verändern. Das hat damit zu tun, dass neue Akteure auf die Welt stoßen, wenn sie so wollen, größer werden, auch die Regeln ändern möchten. Und dann ist es häufig so, dass es so eine Art Interregnum gibt, eine Generation, 20, 30 Jahre, wo die tektonischen Platten der Weltordnung gegeneinander reiben, wo es auch viele Konflikte gibt und wo sich die Karten neu mischen, wo sich die Ordnung neu sortiert. Keiner weiß während dieser Zeit genau, was am Ende stehen wird, aber jeder weiß, da verändert sich was. Und womit wir es momentan zu tun haben, ist natürlich die Tatsache, dass der Westen, angeführt von Amerika, sehr lange dominant war, besonders nach dem Ende des Kalten Krieges natürlich. Man sprach von Unipolarität, aber jetzt sehen wir eben, dass besonders China, aber auch andere Staaten wie zum Beispiel Indien immer stärker werden und auch eine größere Rolle in der Welt beanspruchen. Größtenteils auch legitimerweise so. Und das führt eben an vielen Orten der Welt zu Spannungen. Und wir sind jetzt, glaube ich, an dem Punkt, wo sich tatsächlich die Welt neu sortiert, eine neue Ordnung entsteht.
Also Sie gehen beim Begriff Abrissbirne mit.
Naja, Abrissbirne, wer ist denn da beim Abreißen? Man kann schon sagen, dass die USA momentan Dinge tun, die ihnen eigentlich selber schaden, die eigentlich die Weltordnung, die von ihnen ja nach wie vor dominiert wird, die ihre Position in dieser Weltordnung eigentlich schwächer macht, anstatt sie zu stärken. Und deswegen kann man schon von so einer Art Abrissbirne sprechen, aber dass sich die Weltordnung auch ohne die USA ändern würde, das glaube ich auch.
Viele Beobachter sagen, die Weltordnung, die wir bisher hatten, mit einer starken transatlantischen Achse, die bekommen wir so nicht zurück. Gehen Sie da mit? Und wenn ja, warum?
Aus unterschiedlichen Gründen. Also ja, ich gehe damit. Das hat damit zu tun, dass ganz offensichtlich die Amerikaner, besonders unter der aktuellen Regierung, andere Ideen haben. Dass sie sagen, Europa ist nicht mehr unbedingt unser Partner. Es ist im Prinzip, das hat ja Trump offen so gesagt, ein Schmarotzer. Die nehmen von uns Dinge, bezahlen dafür nicht. Wir kriegen nicht genug von denen zurück. Und sie sehen zum Teil oder zumindest Teile der Trump-Regierung sehen Europa auch als Gegner, als zivilisatorischer Gegner. Sie sprechen davon, dass Europa im zivilisatorischen Niedergang ist, dass die liberale Demokratie, so wie sie in Europa praktiziert wird, eigentlich nicht das System ist, das zukunftsweisend ist und dass sie andere Kräfte stärken wollen. Also es ist ein Fehler, glaube ich, auch in der deutschen Debatte zu denken, wir könnten das irgendwie aufhalten und wir könnten zurück in, was weiß ich, die 1990er, wo alles wunderschön war und alles regelbasiert lief und wir groß davon profitiert haben. Ich glaube, die Welt ist vorbei und der Grund ist nicht nur Trump, sondern es sind diese langfristigen Entwicklungen, demografische Entwicklungen, wirtschaftspolitische Entwicklungen und auch einfach die Tatsache, dass China wirklich eine Weltmacht inzwischen ist, die sich nicht mehr ignorieren lässt. Das sind Entwicklungen, die ohnehin passieren und deswegen müssen wir ganz schnell dafür sorgen, erstens natürlich so viel von dieser regelbasierten Weltordnung zu behalten, wie es geht. Die hat ja uns vor allem genutzt in Europa, aber eben auch proaktiv zu sein und zu sagen, wir müssen uns jetzt damit beschäftigen, auch die Allianzen der Zukunft zu gestalten. Wir müssen diese neue Weltordnung mitgestalten, anstatt uns nur wie das Kaninchen vor der Schlange auf die Ereignisse zu schauen und nur an das Alte zu krallen.
Mitgestalten, gutes Stichwort. Welche Stellschrauben hat denn Europa und vor allem Deutschland, um die neue Weltordnung zu beeinflussen?
Ja, erstmal auf den ersten Blick nicht so besonders viel. Denn das, was ja Donald Trump vorschwebt, das, was wahrscheinlich auch Wladimir Putin vorschwebt, das ist eine Welt der Großmächte. Eine Welt der Großmächte, wo also die Chefs von China, Russland, den USA, vielleicht Indien zweimal im Jahr an einem Tisch sitzen und die Welt unter sich aufteilen. Und die auch ihre jeweiligen Großräume haben, wo sie im Prinzip ihre Einflusssphären, wo sie bestimmen, was läuft. Also ungefähr so, wie das im 19. Jahrhundert lief, da gab es ja mal das Konzert der großen Mächte, Preußen, Russland, England, Österreich war damals noch dabei, die das genau so gemacht haben, die also internationale Beziehungen so organisiert haben. Dahin wollen die zurück und da hat Europa erstmal keinen Platz, weil wir als einzelne Nationen in Europa keine Großmächte sind. Wir sind Mittelmächte. Deutschland ist ein starkes Land, aber es ist eine Mittelmacht. Deswegen argumentiere ich, die Mittelmächte, und so ähnlich hat das der kanadische Premierminister in Davos ja auch gesagt, im Prinzip müssen sich die Mittelmächte zusammentun, sodass aus ihnen eine Großmacht wird, die eben auch in dieser neuen entstehenden Weltordnung die Regeln mitbestimmen kann. Das ist die Herausforderung. Auch bei dieser Sicherheitskonferenz, verstehen wir das in Europa, dass das notwendig ist und kriegen wir das hin?
Das heißt, wer nicht den Status Mittelmacht hat, wird irgendwann untergehen oder sich unterordnen müssen?
Tja, also wer natürlich noch nicht mal eine Mittelmacht ist, wer ein kleiner Akteur ist, ja, ein kleiner Staat ist, der muss darauf hoffen, dass es benevolente, also großzügige, gutmeinende Mittelmächte gibt, wie zum Beispiel uns Europäer, die dann noch mitnehmen. Also ich denke, das wird wahrscheinlich einige Zeit lang der Modus operandi sein. Und das Wichtigste ist jetzt erstmal, dass wir als Europäer in dieser entscheidenden Gestaltungsphase nicht untergehen. Und auch da ist der historische Vergleich, glaube ich, ganz wichtig. Immer wenn eine neue Weltordnung entstanden ist, dann wurden die Strukturen und die Institutionen, die diese Weltordnung bestimmt haben, die sind ganz am Anfang entstanden. Also wenn Sie mal denken, nach Ende des Zweiten Weltkrieges, in 10, 15 Jahren, ja, bis 1960 wurden die Vereinten Nationen geschaffen, wurde die EU, der Grundstein für die EU gelegt und auch die NATO entstand. Also die großen Institutionen, die diese westlich dominierte Weltordnung bestimmt haben, die sind ganz am Anfang entstanden. Und deswegen sage ich zu deutschen Außenpolitikern, auch hier bei der Sicherheitskonferenz, eigentlich ist jetzt der Zeitpunkt, wo eigentlich Außenpolitik in Europa aktiver sein müsste denn je. Bitte nicht nur erstarrt sein, paralysiert sein und erschrocken sein von dem, was passiert, auch den Mut finden, das Neue zu gestalten, denn jetzt entsteht es.
Und was kann Europa da tun? Europa sagt ja schon, wir wollen nicht mehr so defensiv sein. Aber was könnte das konkret bedeuten? Wie muss Europa auftreten?
Also ich denke, da ist ja auch die Sicherheitskonferenz ein super Forum dafür, genau solche informellen Allianzen zu schmieden, auch sich mal nicht nur in einer Ratssitzung zusammenzusetzen, sondern zum Beispiel auch bei einem Mittagessen oder bei einem Getränk und auszuloten, was geht. Ich denke, es ist ganz wichtig natürlich, dass wir als EU gemeinsam stark auftreten und da den größtmöglichen Konsensus finden. Aber gleichzeitig, und das ist die Herausforderung, müssen wir schneller werden und flexibler und pragmatischer werden. Denn wie wir jetzt bereits dieses Jahr schon gesehen haben, praktisch wöchentlich passieren neue Ereignisse, auf die Europa in den meisten Fällen nur reagiert und meistens zu spät reagiert. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man zusätzlich zur EU, nicht statt der EU, Formate findet, wo die größeren Staaten in Europa schneller und pragmatischer handeln können. Also E3 zum Beispiel ist ein Beispiel dafür. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, was nicht mehr in der EU ist, aber sicherheitspolitisch wichtig ist, die koordinieren ganz intensiv und können zusammen schon einiges auf die Waage bringen. Ich glaube, man kann sich vorstellen, dass es andere Koalitionen der Willigen gibt. Wir haben das Beispiel Ukraine schon gesehen. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Polen, die baltischen Staaten, Skandinavien. Sind nicht alle EU-Länder dabei, weil nicht alle EU-Länder mitmachen wollen. Ungarn, Slowakei haben eine andere Einstellung zur Ukraine. Und das ist vielleicht auch in Ordnung. Aber das sollte diejenigen, die voranmarschieren wollen und die Ukraine stärker unterstützen wollen, nicht davon abhalten, das zu tun. Also ich glaube, wir brauchen so eine Art flexible Geometrie. Natürlich EU, natürlich Europa, aber flexiblere Formate, wo man nicht immer warten muss, bis alle 27 tatsächlich einen Konsens erzielt haben.
Ein recht Erfolgreiches Format in den letzten Jahrzehnten ist ja gewesen die NATO und ist sie ja immer noch. Beziehungsweise einige Befürchtungen gehen ja dahin, dass die USA sich etwas zurückziehen könnten. Was würde das bedeuten für das Bündnis, für die NATO?
Ja, das wäre wahrscheinlich ein Ende der NATO, so wie wir sie verstehen. Man muss ja verstehen, was die NATO so stark gemacht hat, zur stärksten Militärallianz in der Geschichte, in der modernen Geschichte, neueren Geschichte gemacht hat, ist die Tatsache nicht, dass es Artikel 5 gibt oder dass es einen Vertrag gibt oder es bestimmte Institutionen gibt, sondern was die NATO so stark gemacht hat, war das glaubwürdige Versprechen Amerikas, Europa so zu verteidigen, als wäre es Amerika. Also Tatsache, dass Wladimir Putin Angst haben musste, wenn er Estland angreift, dann kriegt er es mit Amerika zu tun. Und jetzt mit Trump ist leider dieses Versprechen nicht mehr so glaubwürdig, wie es bei früheren Präsidenten war. Und wenn diese Glaubwürdigkeit weiter erodiert, dann könnte im Prinzip dieses Schutzversprechen der NATO ganz entfallen. Und deswegen sage ich, wir als Europäer, wir müssen dieses glaubwürdige Versprechen der Amerikaner ersetzen durch ein eigenes glaubwürdiges Versprechen. Und das bedeutet, wir müssen ernst machen. Natürlich auf der einen Seite mit Verteidigung in Europa, aber eben auch politisch zu sagen, wenn etwas passiert, dann werden wir Estland genauso verteidigen, wie wir Bayern oder Schleswig-Holstein verteidigen würden. Also das ist politisch genauso wichtig wie die Ausgaben bei der Verteidigung.
Angst machen, sagen Sie, unterstützen Sie auch die Idee des atomaren europäischen Schutzschirms, die ja gerade diskutiert wird?
Das ist eine legitime Diskussion. Das hätte man vor 5 oder 6 Jahren vielleicht noch abgetan, hätte gesagt, was ist das für eine verrückte Idee? Deutschland soll Atombomben bekommen. Jetzt wird das zum ersten Mal, ich glaube, das ist die erste Sicherheitskonferenz, ich bin seit 2009 dabei, die erste Sicherheitskonferenz, wo das ernsthaft diskutiert wird und wo man sich ernsthaft überlegt, wie könnte man das organisieren? Es ist nicht so einfach, denn am Ende des Tages, wenn man eine glaubwürdige atomare Abschreckung haben möchte, dann muss am Ende eine Person die Verantwortung haben, den Knopf zu drücken. Es kann kein Komitee sein. Ja? Also wenn die Atomwaffen fliegen, dann ist keine Zeit für eine mehrstündige Beratung. Dann muss es wirklich eine Person sein, die dann den roten Knopf drückt. Und wer das sein soll, das ist eben eine große Frage. Kann man sich da einigen? Sind Länder, die bereits Atomwaffen haben, wie zum Beispiel Frankreich oder Großbritannien, bereit, diesen Schirm auf andere Staaten auszuweiten? Wahrscheinlich sind sie bereit dazu, sich das mitfinanzieren zu lassen, aber was bedeutet das tatsächlich für die Teilhabe? Was bedeutet das dafür, wie entschieden wird? Und wie glaubwürdig würde es sein, wenn zum Beispiel eine französische Präsidentin Le Pen verantwortlich ist, dafür Deutschland zu schützen? Also all das sind sehr, sehr komplizierte Fragen. Ich glaube, wir sind da am Anfang der Diskussion, nicht in der Mitte oder gar am Ende.
In welchen Bereichen der NATO sind denn die USA bisher unverzichtbar?
Also es gibt da einige Bereiche, ich würde sagen im Bereich Logistik, Transport, Raketen und vor allem im Bereich Aufklärung. Also das, was die Amerikaner an Aufklärungsfähigkeit haben mit ihrem globalen Satelliten- und Spionagenetzwerk, was natürlich auch in der Ukraine unglaublich wichtig war, weil es die Informationen geliefert hat, die es der Ukraine ermöglicht haben, tatsächlich die Russen zurückzudrängen, das kann kein europäisches Land bieten und das würde eine erhebliche Investition bedeuten, wenn wir versuchen würden, das selbst aufzubauen. Das ist meiner Meinung nach der größte Knackpunkt und das kann man so leicht und so schnell nicht ändern. Wir sind ja nicht nur beim Militär und bei der Verteidigung auf die amerikanische Aufklärungs- und Spionagekapazität angewiesen, auch innerhalb unseres Landes. 80% der Hinweise auf geplante Terroranschläge, die deutsche Behörden bekommen innerhalb Deutschlands, kommen von amerikanischen Nachrichtendiensten. Also selbst bei der inneren Sicherheit innerhalb Deutschlands sind wir von den Amerikanern abhängig.
Und wenn wir auf die Geheimdienste mal schauen und die Stärke der US-Amerikaner in diesem Bereich, Deutschland hat ja lediglich Nachrichtendienste, so heißen sie ja offiziell, mit deutlich weniger Befugnissen in der Recherche, in der Informationsbeschaffung. Innenminister Dobrindt will das ja ändern und sagt, wir brauchen echte Geheimdienste. Wie wichtig wäre das und wie realistisch wäre das?
Also ich bin da sehr dafür und ich denke, das ist auch historisch vielleicht ein kleiner Fehler gewesen mit der Zeitenwende. Die Zeitenwende kam ja 2022, Olaf Scholz, und wurde präsentiert als mehr Geld für die Bundeswehr. Aber meiner Meinung nach hätte man von Anfang an sagen müssen, bei Zeitenwende geht es um mehr als nur mehr Geld für die Bundeswehr. Es geht natürlich auch um eine Änderung im Kopf zu verstehen. Man ist jetzt ein erwachsenes Land. Es gibt auch ernsthafte sicherheitspolitische Bedrohungen. Und es geht auch darum zu sagen, Sicherheit besteht aus mehr als nur der Bundeswehr. Es besteht zum Beispiel auch aus funktionierenden Geheimdiensten. Wir haben uns in Deutschland da historisch lange Zeit aus guten Gründen sehr stark zurückgehalten. Aber auch hier gilt, wir müssen verstehen, wir sind ein wichtiges Land, wir sind eine Mittelmacht, wir haben Sicherheitsinteressen. Natürlich brauchen wir genauso wie die Franzosen und die Engländer auch funktionierende, gute Geheimdienste, deren Aufgabe es ist, und das auch selbst das klingt für deutsche Ohren bereits brutal, aber deren Aufgabe es ist, Geheimnisse zu stehlen. So hat mir das ein ehemaliger Chef des MI6 in Großbritannien mal gesagt, unsere Aufgabe ist es, Geheimnisse zu stehlen. Wir sind keine Bundeszentrale für politische Bildung, wir sind kein Think Tank, wir sind keine Universitätsfakultät, wir stehlen Geheimnisse. Und da sollte der BND und andere Nachrichtendienste in Deutschland ähnliche Kompetenz haben, nicht wie der Iran, nicht wie China, wir wollen keinen Überwachungsstaat, aber ähnliche Kompetenzen wie andere europäische Demokratien, wie eben Frankreich, wie die Niederlande, wie Dänemark. Also nicht mehr und nicht weniger, aber funktionierende Geheimdienste, die gehören eben zu einer Zeitenwende genauso dazu wie eine Bundeswehr, wie eine Armee, die funktioniert.
Das hieße, eine massive Gesetzesänderung in diesem Bereich wäre nötig.
Möglicherweise sogar eine Verfassungsänderung. Und das ist natürlich eine hohe Hürde. Aber vielleicht besteht jetzt die Gelegenheit, den Menschen auch deutlich zu machen, dass das eben auch eine wichtige Komponente, ein wichtiger Bestandteil dieser Zeitenwende ist, dass wir auch in diesem Bereich leistungsfähiger sein müssen. Denn in Wirklichkeit lief es ja in der Vergangenheit so, dass wir uns Nachrichtendienste geleistet haben, die sehr, sehr beschränkt waren. Aber das hat nur deshalb funktioniert, weil wir eben Informationen von den Amerikanern bekommen haben, die in ihrer Geheimdiensttätigkeit überhaupt nicht beschränkt sind. Also es war im Prinzip eine heuchlerische Situation, wo wir uns gut fühlen konnten und sagen konnten, unsere Nachrichtendienste, die sind die guten. Aber wir haben natürlich immer profitiert von den Amerikanern, von anderen Geheimdiensten, die eben nicht diese Beschränkungen haben, aber trotzdem uns die Informationen geliefert haben. Also im Prinzip geht es nicht darum zu sagen, ja, wir machen jetzt in Deutschland plötzlich ganz verrückte Dinge möglich, sondern wir stellen eine Situation her, die eigentlich ehrlicher ist, weil wir selbst Geheimdienste haben, die solche Informationen eben auch mit Mitteln beschaffen, die zum Beispiel dem einfachen Bürger nicht erlaubt sind.
Herr Neumann, Sie sind selbst CDU-Mitglied. Ist es klug, sich mit Kritik an US-Präsident Trump so zurückzuhalten, wie es der Kanzler gerade macht?
Ich glaube, es ist wahrscheinlich aktuell die einzig mögliche Strategie, denn wie wir gerade besprochen haben, in vielen Bereichen sind wir abhängig von den Amerikanern, in vielen Bereichen, die wir uns eigentlich jahrzehntelang nie so richtig überlegen mussten, weil wir davon ausgingen, das geht immer so weiter mit dieser transatlantischen Partnerschaft. Das ist ja nicht nur im Sicherheitsbereich, im Energiebereich, im Finanzbereich, natürlich auch im digitalen Bereich. Digitale Souveränität ist auch bei dieser Konferenz zum ersten Mal ein ganz großes Thema. Diese Abhängigkeit, die werden wir wahrscheinlich nicht so schnell loswerden. Wir sollten alles, was wir können, tun, um besser und schneller auf eigenen Füßen zu stehen. Aber solange diese Abhängigkeit besteht, glaube ich, ist es richtig, diplomatisch mit den Amerikanern umzugehen, auch wenn sie selbst gegenüber uns nicht immer diplomatisch sind. Das ist leider die Situation, aber ich verstehe, warum der Kanzler so agiert, wie er es aktuell tut.
Die NATO hat sich ja darauf verständigt, dass die Mitgliedstaaten ihre Ausgaben für Verteidigung auf 5% der Wirtschaftsleistung hochfahren sollen. Bisher galt die Vorgabe 2%. Wie realistisch ist denn das 5%-Ziel?
Ich glaube, das ist nicht besonders realistisch, wenn wir mal ganz offen sprechen. Kann sich ja jeder selber ausrechnen, was das bedeuten würde im Falle Deutschlands. Dann hätten wir wahrscheinlich in 10 Jahren einen Bundeshaushalt, der nur noch aus Rentenzahlung oder Rentenzuschuss und aus Verteidigungsausgaben bestehen würde. Ich glaube, dieses 5%-Commitment war ein typischer politischer Kompromiss, der beiden Seiten genutzt hat. Er hat Trump genutzt, weil er sagen konnte, ich habe jetzt die Europäer dazu gebracht, dass sie ein riesiges Commitment eingegangen sind. Und er hat den Europäern genutzt, weil sie damit erstmal die ständige Klage von Trump irgendwie erledigt hatten. Und natürlich ist dieses Ziel nicht morgen zu erreichen, sondern dieses Ziel ist ja perspektivisch überhaupt erst zu erreichen, wenn Trump wahrscheinlich nicht mehr Präsident ist. Das heißt, man hat dieses Problem gewissermaßen erstmal in die Zukunft verschoben. Und soweit ich das verstehe, ist ja auch im Jahr 2029 eine Überprüfung angesagt, ob man dieses Ziel überhaupt erreichen kann. Und das ist natürlich bequemerweise genau das Jahr, wo Trump dann wahrscheinlich nicht mehr Präsident ist. Also ich bezweifle, dass viele europäische Staaten genau dieses 5%-Ziel jemals erreichen werden. Aber es ist natürlich ein politisches Signal. Wir sollen alle mehr für Verteidigung ausgeben. Und das wird auch sicher passieren. Ob wir jemals bei 5% landen, bezweifle ich. Ich weiß auch gar nicht, ob das für unsere Gesellschaften so gut wäre.
In Deutschland stehen ja wichtige Wahlen in diesem Jahr an, Landtagswahlen. Wie kann man es denn bewerkstelligen, dieses 5%-Ziel nicht völlig abgekoppelt zu lassen vom Wählerwillen? Also es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, mein Gott, so viel Geld für Verteidigung, für Aufrüstung. Also wo kann da die Politik kommunizieren oder wie sollte sie kommunizieren?
Also ich glaube, die Politik muss kommunizieren. Erstens, dass wir in einer anderen Welt leben, dass es neue sicherheitspolitische Herausforderungen gibt, die es vielleicht in den 1990ern so nicht gegeben hat. Nicht nur wegen Amerika, sondern eben weil sich die Weltordnung verschiebt, weil die tektonischen Platten aneinander reiben und weil es Konflikte gibt, gegen die wir uns schützen müssen. Und der zweite Punkt ist, dass das überzeugender passieren kann, wenn man das tut, was ich vorhin erklärt habe, wenn man natürlich den Leuten das Gefühl gibt, dass dieses Geld tatsächlich auch vielleicht nicht in Deutschland, aber zumindest in Europa bleibt, dass dieses Geld tatsächlich auch hier ausgegeben wird für Investitionen, um Leute anzustellen, um Dinge zu bauen. Das heißt, dass diese Investitionen nicht verpuffen, indem sie zum Beispiel für amerikanische Waffen ausgegeben werden, sondern dass die tatsächlich auch der deutschen Volkswirtschaft zugutekommen.
Hier in München sitzen nun hunderte Staats- und Regierungschefs, Experten, Minister zusammen, reden oft auch hinter verschlossenen Türen. Herr Neumann, macht diese Münchner Sicherheitskonferenz die Welt denn ein bisschen sicherer?
Das ist eine gute Frage. Ich wüsste nicht, was Herr Ischinger oder andere Verantwortliche hier darauf antworten würden natürlich ja sagen, aber es ist schon so, dass das ein einzigartiges Format ist. Also die meisten Verteidigungsminister oder Staatschefs, die agieren ja normalerweise bei solchen Treffen in sehr starren Formaten. Also das sind dann Ratssitzungen, wo Reden vorgelesen werden, wo es vielleicht ein Abendessen gibt, aber selbst bei dem Abendessen gibt es dann eine Reihenfolge von Rednern und es gibt gar keinen so richtig informellen Austausch. Und das sind natürlich dann immer nur Politiker unter sich. Was eben diese Sicherheitskonferenz etwas anders macht und gerade auch die Sicherheitskonferenz hier im Bayerischen Hof, ist, dass es wirklich viele Möglichkeiten gibt für den informellen Austausch, dass es viele Möglichkeiten gibt, überhaupt bei einem Kaffee zu stehen und überhaupt einfach mal so zufällig ins Gespräch zu kommen, sich zu unterhalten, sich kennenzulernen. Und eben nicht nur Politiker, sondern auch Leute von Denkfabriken, Leute, die Wissenschaftler sind, Journalisten, andere Leute, großes Interesse und große Intelligenz im Bereich Verteidigungs- und Sicherheitspolitik haben. Und ich glaube, das zeigt schon, was für ein kreatives Potenzial hier steckt. Und was natürlich dieses Jahr ganz besonders wichtig ist, das ist die Tatsache, dass wir bei dieser Sicherheitskonferenz die größte amerikanische Delegation aller Zeiten haben. Es gibt, und das sagt Herr Ischinger auch häufig, es gibt wahrscheinlich keinen anderen Ort außerhalb von Washington D.C., wo Sie jemals 20 oder 25 Senatoren an einem Ort finden werden, außer der Münchner Sicherheitskonferenz. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit für die Europäer, den Amerikanern zu zeigen und zu illustrieren durch diese Gespräche, dass Europa Europa nach wie vor wichtig ist.
Das ARD-Interview der Woche, diesmal von der Münchner Sicherheitskonferenz mit dem Politologen und Professor für Sicherheitsstudien am King's College in London, Peter Neumann. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Und wenn du noch nicht genug von Podcasts hast, dann hör doch mal bei uns rein. Wir sind Lisa und Mathis vom News Podcast 630 und da sprechen wir Montag bis Freitag über die wichtigsten Nachrichten.
Und das, wie der Name sagt, morgens um 6.30 Uhr, pünktlich für euch beim Aufstehen im Bad oder auf dem Weg zur Uni oder zur Arbeit in ungefähr 20 Minuten, damit ihr informiert in den Tag starten könnt.
Wichtig ist uns dabei, wir reden ganz normal wie Menschen darüber, also ohne Nachrichtenfloskeln oder Kompliziertes drumherum.
Und wir sprechen nicht nur miteinander, sondern wir wollen auch eure Meinungen hören per Sprachnachricht aus der Community.
Hallo, liebes 630-Team. Ihr habt gefragt, ob sich unser Leben verändert hat oder unsere Gewohnheiten verändert haben mit Hinblick auf die Klimaerwärmung. Ich kaufe kein Fleisch mehr.
Für den Podcast stehen wir sehr früh morgens im Studio, gucken, was in Deutschland und der Welt passiert und nehmen dabei auch eure Themen mit.
Ich würde gern einmal anregen, dass ihr über den Streik des Krankenhauspersonals berichtet.
Hört doch gerne auch mal rein, 0630 in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.